So, wir schlagen dann wieder den zweiten Timotheusbrief auf. Und sind in Kapitel 2, Verse 9 und 10 eben noch gewesen. Die Leiden des Paulus. Das Thema Leiden werden wir gleich noch einmal haben in Kapitel 3. Und dann möchte ich darüber ein bisschen mehr sagen. Zunächst noch hier so viel, dass Paulus eben gelitten hat wegen des Evangeliums, weil Paulus Herz für die, wie er das hier nennt, die Auserwählten schlug. Das ist natürlich auch für uns immer eine Ansprache, dass unser Herz auch für Menschen schlägt, die unsere Glaubensgeschwister sind, aber auch natürlich für solche, die sie erstmal werden sollen. Dass wir ein Interesse daran haben, dass Menschen sich bekehren. Dass das mit ein Hauptauftrag hier auf dieser Erde für uns Gläubige ist. Menschen zu dem Herrn Jesus zu führen. Als Johannes der Täufer den Herrn Jesus sah in Johannes 1, dann sieht er ihn dort und sagt, sieh, das Lamm Gottes, und zwei von seinen Jüngern folgen dem Herrn Jesus danach. Und von einem heißt es dann, dass er seinen Bruder zu Jesus führt. Er führte ihn zu Jesus. Das ist etwas Tolles, was wir auch alle machen dürfen. Wir kämen dann an 2 Vers 11, da haben wir noch nichts jetzt so gesagt. 2 Vers 11 und Vers 12 sind sehr schwierige Verse, und ich kann auch nicht sagen, dass das, was ich jetzt hier sage, der Weisheit letzter Schluss ist. Ich möchte das so einfach sagen, wie ich es verstanden habe. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen zu. Ich habe es überschrieben, mal mit notwendigen Folgen, Konsequenzen. Die Bibel sagt hier, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben, also mitgestorben, feil mitleben. Wenn wir ausharren, so werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen werden, so wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er dennoch treu. Dieses Wenn könnte man auch übersetzen mit Weil. Weil wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wir sind mit dem Herrn Jesus Christus gestorben. Das macht der Römerbrief deutlich. Dass sein Tod unser Tod war. Römer 6 zum Beispiel, ich möchte das doch gerne lesen, auch wenn da Zeit ins Land geht, aber das sind halt wichtige Verse. Römer 6, Verse 2 und 3. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch darin leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, damit, so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Wir sind also, so sieht es die Bibel hier, mit Christus gestorben. Sein Tod, noch einmal, war unser Tod. Und deswegen werden wir auch mit dem Herrn Jesus leben. Erstmal hier gesehen auf die Erde. Galater 2 sagt dazu, Vers 20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Aber ich denke, dass diese Aussage hier, so werden wir auch mitleben, auch Bezug hat auf die Zukunft sogar. Dass wir also dann mit dem Herrn Jesus leben werden, nachdem wir hier von dieser Erde weggenommen wurden, werden wir mit dem Herrn Jesus leben. Das ist eine ganz automatische Konsequenz. Jeder, der sich bekehrt hat, der weiß, sein Tod war mein Tod. Ich bin also mit Christus gestorben. Ich werde auch mit ihm leben. Das ist die Aussage der Bibel, da braucht man keinen Zweifel zu haben. Genauso wenig wie an der Rettung. Das hatten wir eben als Thema. Der Jesus sagt da in Johannes 10, Vers 28 und 29, auch das möchte ich dazu einfach lesen, damit wir aus der Bibel die Überzeugung haben und keine Angst mehr zu haben brauchen. Johannes 10, Vers 28, Entschuldigung, da heißt es, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Das ist eine tolle Zusage, die der Jesus Christus selbst uns gibt. Wir werden auch dann mit ihm leben. Das zweite ist, wenn wir ausharren, so werden wir auch mitherrschen. Jeder Christ ist einer, der mit dem Herrn Jesus ausharrt. Das ist einfach so eine Normalität hier. Das ist die Aussage der Bibel, dass wir mit ihm ausharren. Natürlich gibt es schon mal Momente im Leben, wo man das vielleicht nicht so ganz macht, aber die Grundhaltung ist eben die, dass wir mit dem Herrn Jesus ausharren. Das gilt, ich möchte das auch wieder sagen, für jeden Gläubigen. Und dann werden wir auch mitherrschen. Wann beginnt eigentlich diese Herrschaft und worüber herrschen wir dann? Und wann ist diese Herrschaft? Jetzt nicht. Jetzt herrschen wir nicht. Wir werden gleich noch finden, gerade wenn wir ausharren. Also jetzt ist die Zeit des Ausharrens und nicht die Zeit des Herrschens. Jetzt heißt es zu leiden, auszuharren. Aber es wird eine Zeit kommen, und davon spricht Paulus hier an Timotheus, wenn der Jesus Christus mit den Gläubigen hier auf diese Erde kommt, und dann werden wir mit ihm herrschen. Er ist der Herrscher. Er hat sein Reich, dann hier, dass wir das tausendjährige Reich nennen, weil es 1000 Jahre dauert. Woher wissen wir das eigentlich? Steht in der Offenbarung, müssen wir lesen. Offenbarung 20, Vers 4, zweiter Teil. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Also das ist die Zeit dann, wo es hier um das Herrschen geht, hier auf dieser Erde. Vielleicht sogar der Gedanke an den neuen Himmel und neue Erde möchte ich jetzt nicht ganz ausschließen. Und dann kommt eine ganz schwierige Stelle. Wenn wir verleugnen werden, so wird auch er uns verleugnen. Jetzt ist schwierig. Ich glaube, dem Textzusammenhang wegen, dass es insgesamt auf Ungläubige bezogen ist. Ungläubige, die nach außen vielleicht sagen, sie seien Christen, wird der Jesus nicht anerkennen. Matthäus 7 sagt zum Beispiel, und wenn sie sagen, Herr, Herr, dann sagt er, ich kenne euch nicht, habe euch nie gekannt. Man hat den Namen, das ist der Haupttenor, kommen wir auch nochmal im dritten Kapitel dann zu, dass es Menschen gibt, die in der Christenheit sich etabliert haben, aber trotzdem keine Christen sind. Das meine ich, sei die Hauptaussage hier. Ich möchte es nicht ausschließen, eine vorsichtige Anwendung für Gläubige auch machen. Petrus zum Beispiel hat den Jesus verleugnet. Und in dem Moment könnte man auf dieser Stelle schon sehen, hat der Jesus sich nicht zu ihm bekannt. Er ist übrigens auch des Segens verlustig geworden. Aber das heißt nicht, deswegen habe ich Johannes 10 eben gelesen, dass man deswegen nochmal verloren gehen kann. Noch einmal, eine ganz wichtige Botschaft der Bibel ist, dass jemand, der sich bekehrt hat, der ein Kind Gottes geworden ist, nicht mehr verloren gehen kann. Johannes 10, 28 ist eine eindeutige Aussage, da gibt es gar keine Auslegungsmöglichkeit mehr drüber. Vielleicht ein ganz einfaches Beispiel zu diesem Thema, weil es ein wichtiges Thema ist. Das macht uns auch ruhig in der Seele. Ja? Ich muss nicht immer Angst haben, gehst du noch verloren oder gehst du nicht mehr verloren? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich habe 4 Kinder, Sie vielleicht auch Kinder. Die Kinder bleiben meine Kinder, egal was sie machen. Ihre auch. Die bleiben ihre Kinder, egal was die Kinder machen. Wenn die Kinder Dinge tun, die nicht gut sind, dann gehen wir ihnen nach und dann gibt es einmal schon mal Strafe und sowas, keine Frage. Aber sie bleiben meine Kinder. Und genauso ist es, wenn man einmal Kind Gottes geworden ist, bleibt man Kind Gottes. Da gibt es nicht Kind Gottes heute ja, morgen nein, übermorgen ja und dann wieder nein. Nein, man ist Kind Gottes. Das ist die Aussage und deswegen möchte ich das nur als vorsichtige Anwendung machen mit dem Untreu. Ja? vom Grundsatz her Ungläubige, vielleicht aber auch auf Gläubige, die in dem Moment untreu geworden sind, verleugnet haben, und dann sagt der Herr, dann kann ich mich jetzt nicht zu dir bekennen. Aber hat nichts mit der ewigen Errettung zu tun. Dann das nächste ist dann, wenn wir verleugnen werden, so wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Auch wieder zwei Richtungen. Menschen, die ungläubig sind, sind untreu, und da bleibt der Jesus Christus seiner Botschaft treu, die sagt, dass ein Ungläubiger verloren geht. Da bleibt er sich selbst treu. Angewandt jetzt mal auf Gläubige, gilt das Gleiche. Der Jesus Christus, der sagt nicht, nur weil du mein Kind bist, übersehe ich das Böse in deinem Leben. Ja, dann lasse ich dich so gewähren. Hebräer 12 spricht von der Erziehung des Vaters. Deswegen das Beispiel eben auch mal mit meinen eigenen Kindern. Ja, wir erziehen die Kinder, denn wir sehen, sie gehen einen falschen Weg. Und dann ändere ich nicht meine Meinung, weil meine Kinder einen falschen Weg gehen. Ich sage, es ist ein guter Weg. Sondern dann sage ich, ist ein falscher Weg und ich möchte sie auf den richtigen Weg wiederbringen. Das ist ein ganz Beispiel hier aus dem normalen alltäglichen Leben. Und das macht unser Vater oder jetzt hier mal der Herr Jesus Christus genauso. Er ist seinen eigenen Aussagen treu und sagt, ich kann da nicht Ja zu sagen zu deinem falschen Weg. Das ist schon ernst. Wenn wir falsche Wege gehen, dann haben wir nicht die Zustimmung des Herrn Jesus. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist aber, dass wir trotzdem in seiner Gnade und Liebe stehen. Dass er trotzdem voller Gnade und Liebe an uns denkt. Und seine Wege mit uns sind dann auch Wege der Liebe, auch wenn er mal uns wehtun muss. Dann ist das trotzdem seine Liebe. Und nicht, dass er uns einmal hasst oder böse zu uns ist. Wir stehen noch einmal in der Gunst Gottes. Und er meint es immer gut mit uns. Das ist auch diese Treue Gottes. Dass er sagt, es ist mein Kind, ich liebe es und stehe zu meinem Kind. Und trotzdem setzt er mal so Korrektur an. So würde ich jetzt diese Bibelstelle hier gerne nehmen. Das nächste ist dann ein ganz wichtiges Wort. Vers 15 könnte man vielleicht eins der Hauptschlüsselwörter dieses ganzen Briefes nehmen. Befleißige dich, dich selbst Gott als bewährt darzustellen. Zunächst wird hier gesagt, dass man keinen Wortstreit führen soll. Nun, auf manchen Bibelkonferenzen, dann wird sich gestritten um die Auslegung eines Wortes. Und keiner kann es richtig erklären, ja? Wir kommen nachher nochmal dazu. In Vers 26 am Ende, da heißt es, für seinen Willen. Da kann man sich streiten, was ist damit gemeint? Und wem nützt das? Niemandem. Deswegen sagt die Bibel, dann nützt es nichts, Wortstreit zu führen. Ja, ein Christ soll es nicht, zum Verderben der Zuhörer. Das ist eine ganz wichtige Botschaft für alle, die in der Öffentlichkeit so Wortauslegung machen. Man möchte ja das Wort Gottes richtig erklären und dann ist man auch tatsächlich geneigt, Wortstreit zu führen. Eine Warnung hier. Für alle auf Bibelkonferenzen auch Beteiligten. Nicht Wortstreit zu führen, was zum Verderben der Zuhörer ist. Und dann kommt diese Aussage, befleißige dich, dich selbst Gott als bewährt darzustellen. Wenn man als Arbeiter ist, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Hier wird also nicht eine besondere Berufsgruppe genannt, Arbeiter, sondern wir alle sollen arbeiten. Und diese Arbeiter hier, die sind aufgefordert, das Wort der Wahrheit recht zu teilen, also gerade zu schneiden, die Zusammenhänge zu bedenken. Ich kann Bibeltexte aus dem Zusammenhang nehmen und da komme ich zu einem ganz anderen Ergebnis. Ja? Eben hatten wir das Beispiel, dass ein Christ nicht mehr verloren geht. Nun denkt vielleicht der eine oder andere, aber es gibt doch Bibelstellen, wenn man nicht treu ist bis zum Ende, wenn ich aussage bis ans Ende, dann muss man den Textzusammenhang lesen. Matthäus 24 spricht eben nicht von der Zeit heute, wo das steht. Merkt ihr, das ist ganz wichtig, dass man den Textzusammenhang beachtet. Und das meint das Wort recht teilen, dass man das auch beachtet. Nicht einfach Bibelstellen aus dem Zusammenhang ziehen. Da kann man alles mit begründen. Wisst ihr das? Ich kann Bibelstellen für alles nehmen. Sogar für Selbstmord. Judas erhängte sich. kein Beispiel für uns, ja? Und tu du das Gleiche, genau. Kann man dazu noch nehmen. Das passt nicht, ja? Ihr merkt, man muss den Textzusammenhang immer bedenken. Dann kann man auch, zweitens ist es wichtig, wenn man das Wort der Wahrheit recht teilt, dass man nicht eine Wahrheit überbetont zulasten einer anderen Wahrheit. Auch das ist oft passiert. Wir haben zum Beispiel die Wahrheit von der Gemeinde oder Versammlung. Da ist eine ganz wichtige Wahrheit. Und daneben steht die Wahrheit von dem Reich Gottes. Paulus hat beides verkündigt, hat er in Apostel 20 gesagt. Er hat das Reich Gottes verkündigt. Er hat aber auch die Botschaft von der Gemeinde oder Versammlung gepredigt. Nicht eins gegen das andere ausspielen, sondern beides vorstellen. Da sind wir wirklich aufgefordert, auch gerade in der letzten Zeit. Wir neigen doch alle irgendwie dazu, eins über zu betonen. Der eine betont die Gnade über und sagt, alles nicht so schlimm, alles Gnade, 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 kannst tun lassen, was du willst. Und der andere sagt, Gesetz, Gesetz, du musst, du musst, du musst. Ja? Wir müssen beides nehmen. Gott gibt natürlich Ansprüche, ohne gesetzlich zu sein, aber er hat ganz klare Vorgaben. Auf der anderen Seite gibt es auch Freiheit, die man auch beachten muss. Nichts gegeneinander ausspielen. Das ist auch wichtig, wenn man das Wort der Wahrheit recht teilen will. Und wenn man dann in Übungen ist, Bewährung setzt ja voraus, dass ich geprobt werde. Sonst brauche ich mich nicht zu bewähren, ja? Bewährung ist also ganz wichtig, wenn man erprobt wird. Und in dieser letzten Zeit, da wird man erprobt. Ist dein Glaube echt? Ist dein Gottvertrauen echt? Willst du wirklich mit mir leben? Sind die Lieder, die wir eben gesungen haben, wirklich echt? Oder singen wir es nur, weil wir eine schöne Melodie haben? Oder eingängig sind? Ist das unser Herzenswunsch? Das probt der Herr Jesus bei uns. Und dann sagt er, befleißige dich, dich selbst als bewährt darzustellen. Unsere Aufgabe ist also, ich möchte bewährt sein. Ich möchte dieser Probe bestehen. Voller Glauben weiter mit dem Herrn Jesus gehen und so auch ein Zeuge für ihn sein. Im nächsten Abschnitt spricht Paulus dann davon, dass diese Bosheit, die schon da war, immer weiter fortschreitet. Und dass Menschen da sind, die man nicht mehr aufhalten kann. Die kann man nicht stoppen. Und wir merken doch, in dieser Zeit leben wir. Wenn ich mir überlege, was, ich bekomme die Idee, ja, diese evangelikale Zeitschrift auch, wenn man überlegt, was da alles mal produziert wird über andere, ja, ich will nicht sagen, dass die Meinung dort vertreten wird, aber so Meinungen von anderen werden aufgeführt. Und da gibt es Gegenstellungnahmen, die interessieren den aber überhaupt nicht. Die machen einfach weiter. Die Leute kann man nicht aufhalten. Genau das ist die Aussage hier. Die werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten. Dazu sollen wir ungöttliches Geschwätz vermeiden. Es nützt also gar nichts, wenn wir glauben könnten und würden, wir könnten solche Leute heute noch zum Schweigen bringen. Schaffen wir nicht. Das ist die Aussage hier. Ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs. Und dann werden zwei Leute genannt, Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind. Sie sagen, dass die Auferstehung schon gestorben sei. Geschehen sei. Sie leugnen also nicht die Auferstehung. Das tun sie nicht. Sie sagen nur, die war schon da. Und wisst ihr was? Sie können sich sogar noch auf Bibelstellen bezogen. Zum Beispiel im Epheserbrief. Wir können mal vielleicht davon ausgehen, dass der Timotheus in Ephesus war. Ich weiß es nicht ganz genau. Man könnte es so ausnehmen. Und dann im Epheserbrief heißt es, wir sind mit Christus gestorben und mit ihm auferweckt. Merkt ihr, das ist wieder aus dem Textzusammenhang gerissen. Das machen diese Leute hier. Nehmen also ein Wort aus der Bibel vielleicht und bauen darauf eine Lehre auf, die total falsch ist. Warum ist das so schlimm, wenn wir heute schon als auferstandene Menschen da wären? Warum ist das so schlimm? Gibt sicherlich mehrere Gründe. Dann wären wir doch bereits vollkommen. Gibt es einen unter uns, der nicht mehr sündigt? Ich glaube nicht. Ja, das widerspricht sich aber, oder? Wenn man auferstanden ist, wenn man einmal als auferstanden im Himmel ist, dann ist man vollkommen, da sündigt man nichts mehr. Das Zweite, dann wäre da mit dem Tod alles aus. Wenn ich heute schon auferstanden wäre, ja, was gibt's, was ist denn dann nach dem Tod? Dann ist mit dem Tod tatsächlich alles aus. Dritter Punkt, wenn ich als Auferstandener heute schon wäre, dann würde ich ja gar nicht mehr darauf warten, dass ich zum Himmel komme. Die himmlische Berufung ist total weg. Die Aussicht auf den Himmel, die ist weg. Die habe ich nicht mehr dann. Ich bin doch schon auferstanden. Was fehlt mir dann da noch? Was käme dann da noch? Nichts mehr. Merkt ihr, wie schlimm das ist, was diese Leute eigentlich gemacht haben? Die haben die ganze Grundlage weggenommen. Das sind also richtige Irrlehrer, diese beiden hier, die das verbreitet haben. Und darum geht es jetzt in diesem Abschnitt. Die also die Grundlagen des christlichen Glaubens antasten, die das Werk des Herrn Jesus kaputt machen, die das Wort Gottes kaputt machen. Ja, was gibt es dann noch für Hilfsmittel? Was bleibt dann noch bestehen? Da könnte man eine Angst bekommen, oder? Ich möchte doch nicht mit solchen Leuten zusammen sein und mit ihnen gemeinsame Sachen machen, die so etwas bringen. Sind das überhaupt Gläubige? So Fragen könnten wir uns da stellen. Müssten wir uns da stellen, auch heute in unserer Zeit. Ich will mal ganz praktisch werden. Muss ich mir Gedanken machen, ob Schneider bekehrt und nicht bekehrt ist? Der EKD-Vorsitzende? Ist das eine Frage für mich? Nein. Deswegen kommt jetzt in Vers 19, dass etwas Bestand hat. Und das ist der feste Grund Gottes. Gott sagt, ich habe einen Grund und dieser Grund hat ein Siegel. Und ein Siegel hat zwei Seiten hier. Eine Seite Gott zugewandt und die andere Seite uns Menschen. Und auf diese erste Frage, wer ist denn überhaupt noch gläubig? Geht der erste Teil des Siegels ein und sagt, der Herr kennt, die Sein sind. Seht ihr, das muss ich gar nicht entscheiden. Ich kann es auch gar nicht entscheiden. Ich kann nicht in das Herz schauen eines anderen und ihr nicht in mein Herz. Wir dürfen darauf vertrauen, der Herr kennt, die Sein sind. In Johannes 10, die Bibelstelle hatten wir eben schon mal in Vers 18 herangezogen, um nachzuweisen, dass wir nicht mehr verloren gehen, sagt der Jesus auch, ich kenne meine Schafe. Vers 27, ich kenne sie. Er kennt, die Sein sind. Das ist eine gute Sache, dass wir das nicht müssen. Dass wir nicht entscheiden müssen, wer kommt denn nachher in den Himmel. Seht ihr die ganze Vorstellung, dass Petrus da oben steht und aufliest, die ist sowas von daneben. Also, ich frage mich immer, wie man auf solche Ideen kommt, ja? Der Herr kennt, die Sein sind. Und jetzt kommt die zweite Seite des Siegels, die jetzt uns zugewandt ist. Jeder, der den Herrn nennt, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Das ist jetzt meine und deine Aufgabe. Nicht zu untersuchen, ist er gläubig oder nicht. Es geht um mich erstmal. Ich soll abstehen von allem, was Gottes Wort entgegenspricht, was dem Wesen Gottes entgegensteht. Dem soll ich mich abstehen. Ganz einfach. Mich davon distanzieren. Und da merkt ihr, wir kommen in Kapitel 3 nochmal darauf, dass Einflüsse von außen da sind und wir das manchmal gar nicht mehr merken. Wie ungerecht das alles ist, wie das mit dem Wort Gottes gar nicht mehr übereinstimmt. Und davon sollen wir jetzt abstehen. Ganz persönlich ist hier die Aufforderung. Es geht ja um persönliches Christentum, ist hier im Timotheusbrief. Er bekommt das ja gesagt, wollen wir nie vergessen. Du und ich sind gefragt, abzustehen von der Ungerechtigkeit. Und das macht jetzt Paulus noch ein bisschen deutlicher. Mit einem Bild in Vers 20 dann. Ein großes Haus, das sind goldene und silberne Gefäße, und auf der anderen Seite hölzerne und irdene. Dann gibt es welche zur Ehre und andere zur Unehre. Mit diesem großen Haus ist die Christenheit mal gemeint. Das ist das Bild hier. hatte ganz am Anfang gesagt, 1. Timotheus 3 spricht er im ersten Brief noch davon, von dem Haus Gottes. Da war alles noch gut, da gehörten alle Gläubigen dazu, aber es sind mittlerweile in der Christenheit Ungläubige und Gläubige vermischt. In diesem goldenen Haus, in diesem großen Haus sind jetzt goldene und silberne Gefäße. Mit Gefäßen sind Personen gemeint. Der Ananias bekommt zum Beispiel gesagt, als der Paulus vor Damaskus da war und in seinem Haus dann war, dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß. Da war Paulus mit gemeint, ja? Damals noch Saulus. Dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, also eine Person ist damit gemeint. Auch hier sind mit Gefäße jetzt Menschen gemeint. Auf der einen Seite Gold und Silber, auf der anderen Seite, sondern auch Hölzern und Erden. Was ist die Unterscheidung? Auch da lässt uns die Bibel nicht im Unklaren. 1. Korinther 3, da spricht die Bibel auch von Gold und Silber, von Hölzern und Erden, also Erden, Ton. Und sagt, das eine, das bleibt im Feuer und das andere nicht. Gold und Silber bleibt im Feuer bestehen und Holz und Erden eben nicht. Mit dem Feuer ist die göttliche Gerechtigkeit gemeint, die alles prüft. Wer bleibt denn in dieser Prüfung bestehen? Nun, der Gläubige, denn er hat ja die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus bekommen. Der bleibt da bestehen. Der braucht kein Gericht mehr zu fürchten, weil der Herr Jesus das Gericht getragen hat für ihn. Also mit Gold und Silber sind gläubige Menschen gemeint. Und Holz und irdene Gefäße, ja, die verbrennen im Gericht. Die haben nicht die göttliche Gerechtigkeit. Das sind Ungläubige. Deswegen ist die erste Unterscheidung hier nach dem Material. Also in der Christenheit gibt es Gläubige und Ungläubige. Zur Christenheit gehören doch alle, die getauft sind. Und wir sind uns ja einig, dass nicht alle Getaufte Gläubige sind. Dass die zweite Unterscheidung ist dann, die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Jetzt kann natürlich auch, ich muss mal mit dem Haus ein Bild machen. Wir haben im Haus einen tollen Kelch oder einen Pokal. Ja? Und den haben wir unten im Keller stehen, aus Gold, ein gutes Material, haben wir aber im Keller stehen und wird nicht gepflegt und dann wird er voll Staub und ja, dann kommt Besuch, dann hole ich diesen staubigen Kelch jetzt oben hin. Ist der ein Gefäß zur Ehre dann geworden? Nein, sieht ja fürchterlich aus. Muss ja sauber gemacht werden. Also, Gefäße zur Ehre können einerseits nur Gläubige sein, niemals Ungläubige, aber nicht jeder Gläubige ist ein Gefäß zur Ehre. Wenn ich mein Leben ohne den Herrn Jesus führe, ja, bin ich kein Gefäß zur Ehre, oder? Das geht nicht. Unsere Aufgabe ist es doch, dem Herrn Ehre zu bereiten. Jetzt geht es um Vers 21. Wenn jemand, wie wollen wir Gefäße zur Ehre werden, sagt die Bibel, ich muss mich also von Gefäßen zur Unehre reinigen. Dann werde ich ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Im Textzusammenhang ist als erstes natürlich zu sehen, dass es sich hier um Menschen handelt, von denen ich mich distanzieren muss, von denen ich mich ja, wegreinigen muss, die vorher auch genannt sind. Wenn Menschen also ganz klar den Herrn Jesus und sein Werk angreifen, eine Irrlehre verbreiten, ja, dann kann ich keine Gemeinschaft mit ihnen machen, dann muss ich mich distanzieren von ihnen, geht nicht anders. Wenn das Wort Gottes angegriffen wird, dann muss ich mich davon distanzieren. Das ist die Aussage der Bibel hier. Das hört sich in unserer Zeit natürlich sehr provokativ an. Ja? Man möchte das doch nicht. Aber das ist gerade für unsere Zeit geschrieben. Ich kann nicht mich eins machen mit Leuten, die den Herrn Jesus angreifen. Wie geht das denn? Die meine Grundlagen entziehen. Stellt euch mal vor, in meiner Gemeinde wäre jemand, der würde die Auferstehung als schon geschehen lehren. Mit den ganzen Konsequenzen, die ich eben geschildert habe. Ja, da kann ich doch nicht sagen, ja schön, dass wir zusammen hier sind. Das geht nicht. Merkt ihr, das geht nicht. Da muss ich sagen, Herr, dein Auftrag ist, Ich muss mich distanzieren von ihm. Und es ist eine persönliche Sache zunächst hier. Eine ganz persönliche Sache. Da geht es gar nicht um Gemeindezucht und sowas. Das ist ein ganz anderes Thema. Oder wenn ich merke, in meiner Gemeinde, da wird keine Gemeindezucht mehr ausgeübt. Ja, da ist bekannt, dass ein verheirateter Mann ein Verhältnis mit einer Frau hat. Ja, aber die Gemeinde macht nichts. Die macht einfach nichts. Dann gilt das auch. Das ist 2. Timotheus 2 dann. Da muss ich sagen, da kann ich nicht mehr da sein. So genau nimmt es die Bibel. Das sind jetzt nicht meine Worte. Ich würde das gerne umgehen. Ja? Aber das ist die Worte der Bibel hier. Das müssen wir heute praktizieren für unsere Tage. So können wir nur Gefäße zur Ehre des Herrn sein. Das wollen wir doch. Nützlich dem Hausherrn zu jedem guten Werk bereitet. Dann geht die Bibel weiter in Vers 22 zunächst noch. Machen wir doch zurück, damit wir das noch sehen. Und sagt, aber das alles, das reicht jetzt nicht. Du sollst auch den jugendlichen Begierden fliehen. Nun, jugendliche Begierde. Wenn ich junge Leute fragen würde, was kennzeichnet euch dann? Jugendliche Begierde. Wir denken meistens dann gleich an Sexualität. Das will ich nicht ganz ausschließen, aber das ist eigentlich nicht das Thema von jungen Leuten. Jugendliche Begierde würde ich vielleicht anders definieren, mit mehreren Punkten. Ein Punkt ist Geltungsbedürfnis. Junge Leute, die streben danach doch, ein bisschen Geltung zu erlangen. Das sind aber nicht nur Jugendliche, nicht nur Kennzeichen für junge Leute, das ist auch ein Kennzeichen bis ins hohe Alter. Deswegen bekommt der Timotheus das auch statt. Timotheus war vielleicht 35 Jahre alt, also auch nicht mehr ganz jung. Jugendliche Begierde, vielleicht auch ein hartes Urteil über andere. Junge Leute, die wissen schnell die Fehler bei den anderen herbeizuziehen und vergessen dann den Balken im eigenen Auge. Das ist auch so typisch für junge Leute. Wenn ich so meine Zeit mal so 20 Jahre zurückdenke, ich werde jetzt dieses Jahr 50 oder 25, 30 Jahre zurückdenke, dann war das so. Und konnte man bei den anderen ruckzuck die Fehler aufzählen, was die alles falsch machen. Was man selbst da falsch macht, haben wir ganz vergessen. Das gehört auch dazu. Der Jesus, er sagt einmal mit diesem Balken im eigenen Auge und den Splitter im anderen Auge, kennt ihr sicher auch. Er wollte mir den Splitter aus dem anderen Auge ziehen und haben so einen dicken Balken vom eigenen Auge. Das funktioniert überhaupt nicht. Jugendliche Lüste. Vielleicht auch Jähzorn. Dass man nicht Geduld gelernt hat. Intoleranz vielleicht. Dass man manches mal einfach so stehen lassen kann. Es gibt alte Brüder, die haben in jungen Jahren auch immer so, sag mal, recht scharf geschossen. Und irgendwann werden sie älter und dann werden sie auch milder. Dann merkt man auch, das ist dann doch ein bisschen duldsamer geworden. Ja, man muss dann nicht so gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen. Davon soll der Timotheus fliehen, aber das ist wieder eine Ansprache an uns alle. Das darf auch uns nicht kennzeichnen. Aber die Bibel ist wie immer ausgewogen. Die sagt nicht nur, das lasse, sondern die sagt, strebe auch. Wisst ihr, als die Grünen damals angetreten waren, ist ein typisches Beispiel. Die Grünen, die waren immer dagegen. Die waren nie für etwas. Heute schon, ja, heute sind die ja etabliert. Aber am Anfang, da waren die nur dagegen. Die waren nie für etwas. Genau das ist die Bibel nicht. Die Bibel sagt nicht immer dagegen, 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 sondern sie sagt stattdessen dafür, dafür, dafür. Das ist übrigens auch das Thema Absonderung oder Heiligung. Das heißt immer zu Gott hin. Nicht nur von etwas weg, sondern immer zu Gott hin. Das ist eine ganz wichtige Sache. Beides ist wichtig. Und hier sagt die Bibel dann auch, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Strebe aber nach Gerechtigkeit. Gerecht sein. Gott gegenüber, den Glaubensgeschwistern gegenüber, den Mitmenschen gegenüber. Zu wissen, das ist ein Gerechter, der meint es wirklich recht. Und ist auch gerecht Übrigens haben wir dann die Steuererklärung richtig ausgefüllt, ja? Dann ist man auch gerechter. Braucht man keine Angst zu haben, wenn dann die CD aus der Schweiz kommt. Strebe aber nach Gerechtigkeit, nach Glauben. Glauben heißt jetzt hier Glaubensvertrauen. Strebe nach Vertrauen. Paulus hat ja vorher gesagt, ich weiß, wem ich geglaubt habe, wo ich mein Vertrauen drauf gesetzt habe. Und jetzt bekommt der junge Timotheus, der jüngere Timotheus gesagt, strebe aber nach diesem Vertrauen zu Gott. Es gibt Situationen, dann ist man so richtig angegriffen. Ja, da kommt eine Krankheit, da kommt Arbeitslosigkeit, da kommen Probleme auf. Und dann wird das Vertrauen gefordert. Wenn alles glatt läuft, dann kann ich gleich von Glaubensvertrauen sprechen, ja? Aber wenn die Probe kommt, wenn mal Momente kommt, wo es wirklich härter kommt im Leben, dann wird Vertrauen gefragt. Und jetzt sagt der Paulus dem Timotheus, strebe danach. Nach Glauben, weil das nächste nach Liebe und nach Frieden. Nach Liebe haben wir eben schon mal kurz drüber nachgedacht. Nach Frieden, strebe nach Frieden. Das heißt, ich soll ein Friedensstifter sein. Glückselig die Friedensstifter in der Bergpredigt. Jagt dem Frieden nach im Hebräerbrief Kapitel 12. Auch in der örtlichen Gemeindeversammlung Friedensstifter. Eine gute Sache. Strebe nach Frieden. Übrigens auch in der Familie. Dann ist man kein Zankarsch, ja? Dann strebt man nach Frieden in der Familie. Und aber jetzt kommt das Wichtigste. Mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Seht ihr, Christentum ist kein Einzelgängertum. Ich bin kein Eremit, ja, und vergrab mich irgendwo hier in die Lüneburger Heide und mach mir da eine Eremitage auf. Nein, Christentum ist, dass man zusammengeht. Und jetzt sucht man nach solchen, die das auch tun. Und dann findet man sie und geht zusammen. Diese Aufforderung bekommt ja Timotheus als Privatperson gestellt. Er soll sich erstmal distanzieren von welchen, er soll von bestimmten Eigenschaften fliehen und soll dann streben nach gewissen Dingen mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Dann werden anschließend Kennzeichen eines guten Knechtes des Herrn genannt. Und das erste ist, er soll sich nicht auf Streitgespräche, nicht streiten einlassen. Natürlich werden Fragen schon mal strittig behandelt, aber einfach nur des Streites wegen zu suchen und ungereimte Streitfragen müssen wir abweisen, da sie Streitigkeiten erzeugen. Wenn ich also weiß, da sind wir ja auch Meister drin. Ich weiß genau, ich brauche ein Stichwort zu bringen. Und da geht der Anter hoch wie von einer Tarantel gestochen. Ja, das wissen wir doch. Die erzeugen Streitigkeiten, auch unter Gläubigen, unter Brüdern. Ja? Ich weiß genau, wenn ich das Thema anspreche, dann gibt es hier Zoff. Das muss ja nicht sein. Das sagt die Bibel. Ein Knecht des Herrn macht das eben nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass man für die Wahrheit kämpft. Man muss auch schon mal Standpunkte vertreten, aber nicht Streitigkeiten erzeugen. Er soll gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, in Sanftmut zurechtweisen. Merkt ihr, das sind ganz andere Begriffe? Milde sein und sanftmütig sein. Wer ist das Beispiel dafür? Der Jesus. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, sagt er in Matthäus 11, und von Herzen demütig. Duldsam ist, wenn ich etwas ertragen kann, ohne gleich beleidigt zu werden. Da bekommt man mal was gesagt, und das kann ich noch 10 Jahre später dem anderen sagen, wann er was genau gesagt hat. Hab vielleicht sogar noch den Wortlaut aufgeschrieben zu Hause. Das ist nicht duldsam. Der Jesus, der hat am Kreuz gebetet für die, die ihn an das Kreuz brachten. Vater, vergib ihnen. Der Stephanus, der hat gebetet, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Die haben nicht sich aufgeschrieben. und gedacht, das will ich dem nachher noch unter die Nase reiben. Keine bissigen Bemerkungen gehört auch dazu. Damit sie nüchtern werden, also wieder klar sehen. Leute, die betrunken sind, ist das Gegenteil von nüchtern, die sehen eben nicht mehr klar. Wir wollen nüchtern sein, die Dinge so sehen, wie die Bibel sie tatsächlich zeigt. Diese Menschen sind gefangen für seinen Willen. Und jetzt kommt so ein schönes Thema für Streitgespräche. Ja? Für seinen Willen, worauf bezieht sich das? Nun, die Hauptaussage ist, damit sie nüchtern werden, um Gottes Willen wieder zu tun. Damit möchte ich es belassen. Diese Menschen soll man also so zurechtweisen, in Sanftmut, damit sie doch umkehren, um dann auch Gottes Willen zu tun. Jetzt kommen wir zu Kapitel 3. Kapitel 3 ist ein Thema, über das ich gerne eine ganze Stunde mal nachdenken möchte mit euch. Aber die Zeit haben wir heute nicht. In Kapitel 3 bekommt der Timotheus jetzt gesagt, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Und dann wird eine Begründung angegeben. 19 Punkte werden aufgeführt. Letzte Zeiten, schwere Zeiten. Wir leben in diesen letzten Zeiten. Warum sind das schwere Zeiten? Es sind gefahrvolle Zeiten, nicht weil wir jetzt hier bei uns verfolgt werden. Vielleicht kommt das nochmal, wissen wir nicht. Kann keiner dafür die Hand ins Feuer legen, dass nicht so sein wird. Aber es sind deswegen gefahrvolle Zeiten, weil wir in einer Umgebung leben, die Einflüsse auf uns ausübt und wir es vielleicht gar nicht mehr merken. Seht ihr, wenn man hinten an der Zonengrenze vielleicht gelebt hätte, wo dann die großen Erzgebiete sind, und wenn ich da hinfahre, merke ich, die Luft ist schlecht. Komme ja aus dem schönen Westerwald, dann merkt man das vielleicht noch. Aber wenn man immer da gewohnt hat, dann meint man, ist doch normal, ist doch gute Luft hier. Also wenn man sich an die schlechte Luft gewohnt hat, dann ist die gar nicht mehr schlecht, es ist eine gute Luft einmal geworden. Und in der Gefahr stehen wir. Dass diese Einflüsse, die auf uns einströmen, uns so in Beschlag nehmen, dass wir meinen, es wäre normal. Und ich möchte doch über einzelne Punkte von diesen 19 ein bisschen nachdenken. Das erste ist, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Eigensüchtig. Die Menschen werden also Egoisten sein. In welcher Zeit leben wir? In dieser Zeit. Dass Menschen heute nur noch Egoisten sind, nur noch an sich selbst denken. Das kann man ja mit vielen Beispielen mal vielleicht untermauern. Wir kommen gleich nochmal dazu. Uns geht es nur noch um uns selbst. Wir fragen nicht mehr nach dem Nächsten, nach dem Anderen. Die Geschwister auch sind uns egal. Hauptsache mir geht's gut. Der Jesus sagt, dass er nicht an sich gedacht hat. Er hat immer an andere gedacht. Bei allen Punkten hier, bei fast allen Punkten, können wir das positive Beispiel des Herrn Jesus gegenüberstellen. Egoismus auf der Arbeit, da werden die Ellenbogen eingesetzt, ich will hier nach oben kommen. Egoismus zu Hause, da muss der Mülleimer runtergebracht werden. Natürlich bleibt er liegen, bis einer doch den Auftrag mal kriegt, dass einer freiwillig das macht. Das ist ja, warum ich? Viele Dinge könnte man dafür jetzt mal als Beispiele nehmen. Politik. Ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke, da haben wir jetzt nicht das große Problem mit, aber das ist das Kennzeichen unserer Tage heute, die nur noch für sich selbst leben. Es gibt überall Beispiele, nicht wahr? Um das zu zeigen, Selbstsucht. Wir leben aber in dieser Zeit und uns prägt das auf. Wir müssen wirklich auf der Hut sein, dass wir nicht in das Gleiche verfallen, was hier in der Christenheit üblich ist. Und wisst ihr, Wenn man im Römerbrief mal nachschaut, Römer 1, Vers 29 bis 32, dann werden fast alle Punkte im Römerbrief genannt von Leuten, die Heiden sind. Und wir heute in der Christenheit haben das Gleiche. Es ist erschreckend. Der zweite Punkt, Geld liebend. Das geht eigentlich Hand in Hand mit der Eigenliebe. Da passt so Finanzwirtschaft ebenso als Beispiel genannt mal zu. Da passen Glücksspiele zu. Ich war überrascht, manchmal ganz gelinde sagen, als gestern in der Tageszeitung die wichtigste Nachricht war, dass zwei Kugeln beim Toto liegen geblieben waren. Das war die Hauptnachricht des Tages. Da denke ich mir, welche Welt leben wir? Das ist wichtig heute. Als der World Trade Center eingestürzt wurde, die zweite Nachricht war Auswirkungen auf den DAX. Die Leute waren egal. Boah, wurden zwar viele, kamen zwar viele um, alles egal. Hauptsache der DAX, der stimmt. Das ist heute die wichtigste Nachricht, der DAX. Geld liebend. Aber wisst ihr, Geld lieben ist nicht nur ein Problem für Millionäre, die zweite Million haben wollen. Geldliebe ist ein Problem auch für solche, die nicht viel haben. Die wollen auch Geld haben. Ich kenne einen alten Bruder in Christus, der hat mindestens 40 Jahre von Reader's Digest immer diese Meldungen, kannst am Gewinnspiel teilnehmen, zurückgeschickt. Ja? Hat nie was gewonnen, ist ja egal. Immer die Porto bezahlt und kein Problem. Aber warum hat er das gemacht? Frage ich mich, warum macht man das? Dann nur um Geld zu kriegen, ja? Das ist Geld zu lieben. Merkt ihr, wie das unsere Zeit reingeht? Wir wollen das mal ehrlich auf unser Leben anwenden. Geld liebend. Prahlerisch. Ich möchte das mal nur jetzt auf christliche Zeiten Sachen produzieren. Macht jemand irgendwas, eine Missionsreise. Und dann weiß das nachher ganz Deutschland. Ja, da wird dann fein verpackt. Durch die Gnade Gottes durfte ich das. Da sträuben sich mir die Nackenhaare, ja, ich das höre. Paulus hat auch davon berichtet, was in der Apostelgeschichte. Er hat davon berichtet. Aber er hat das mit dem Motiv gemacht, damit Gott geehrt wird. Nicht damit er im Mittelpunkt steht. Man muss schon mal von sich was sagen vielleicht. Das muss man schon mal. Die Geschwister sagen, ich gebe dir immer Geld, immer wissen, was du mit dem Geld machst, dann kann man es mal erzählen. Aber das Motiv ist nicht eigene Ehre, sondern dass der Herr geehrt wird. Und dieses Motiv, das müssen wir uns selbst mal fragen. Was ist mein Motiv, wenn ich von mir erzähle? Von dem, was ich vermeintlich Gutes getan habe oder was ich Gutes getan habe. Bei uns da unten im Dillkreis, da gibt es einen Unternehmer, Christ, dessen Belegschaft, die sammelt schon mal so Weihnachten Spenden und dann gibt er immer die gleiche Summe wieder dabei. Aber merkwürdigerweise, wenn ihr das gemacht habt, ist immer die Zeitung dabei. Die wird erst informiert. Erst die Zeitung angerufen, dann gibt er den Scheck dabei. Ein großes Bild in der Zeitung. Herr XY hat das wieder gemacht. Das ist doch geprahlt, oder? Genau das ist das, was wir als Christen tun. Man kann das weitermachen. Hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam. Wird ja heute gelehrt in den Schulen. Ungehorsam, undankbar, unheilig, ohne natürliche Liebe. Wir können diese 19 Punkte könnten wir durchgehen und für alles Beispiele finden, gerade unsere Zeit. Vielleicht noch so ohne natürliche Liebe. Einmal ist es natürlich die Liebe des Mannes zur Frau, ist natürliche Liebe und nicht von Mann zu Mann und Mann und Frau zur Frau. Das ist unnatürlich. Das zweite aber ohne natürliche Liebe, das bedeutet auch Kinder, Eltern. Wisst ihr, da sind die Eltern alt geworden. Och, gibt es so Altersheime für, ja? Ich hatte jetzt ein Gespräch mit jemandem, Mann arbeitet, Frau arbeitet. Ja, was soll man dann mit den Eltern machen? Ich habe drüber nachgedacht, ja, so ein Altersheim wäre doch eine gute Idee, da könnte ich ja einmal die Woche dann hingehen, so einen Samstag vielleicht, wenn ich Zeit habe. Merke, das ist doch nicht natürliche Liebe. Dann möchte ich doch die Eltern, das Beste für die Eltern. Meint ihr, Altersheim wäre das Beste für die Eltern? Ich glaube nicht. Natürlich kann es sein, dass die Eltern mal ins Altersheim nachher müssen, es nicht mehr pflegen kann, keine Frage. Wenn mein Vater jetzt 100 Kilo wiegt und ich den im Bett oder meine Frau den drehen müsste, das geht eben nicht, ja? Da muss man eine Pflegekraft haben. Es gibt also schon Situationen, wo man die Eltern dahin tut. Will ich gar nicht abstreiten, aber das Motiv ist auch oft, ich will es einfacher haben, ja? Ich will doch mein Leben noch leben. Warum mich einschränken der Eltern wegen? Und das Zweite ist aber nicht nur der Eltern wegen, genauso der Kinder wegen. Ja, natürlich müssen die Kinder schon mit 2 Jahren in den Kindergarten. Ich will doch wieder arbeiten. Und dann wird das noch versucht durchzusetzen, dass sie einen gesetzlichen Anspruch auf den Kindergartenplatz haben, schon mit 1 Jahr. Dass man vielleicht noch wickeln muss, die Kinder im Kindergarten. Alles egal. Hauptsache, ich muss arbeiten. Und sich dann nachher beschweren, wenn die Kinder kein Verhältnis zu den Eltern haben. Wir sind eine komische Gesellschaft geworden. Wir haben das doch drüben in der DDR gesehen, wie das ist, wo die Kinder abgenommen wurden. Und wir machen das freiwillig hier jetzt. Unglaublich eigentlich. Aber wir Christen machen mit. Natürlich machen wir mit. Wir wollen doch auch unser Leben leben. Das ist das, was Paulus hier dem Timotheus sagt. Das sind Kennzeichen der letzten Tage. Mehr das Vergnügen liebend als Gott. Das ist noch so ein Punkt. Zum Internet. Da bekommt man ja mal, ich habe GMX, da bekommt man über GMX immer so Angebote. Und da ist fast jedes Angebot, das man irgendwo geschickt wird, ein Wellness-Angebot, ja? Das ist ja heute Spa. Vielleicht kann man nachher erklären, was das bedeutet, ich weiß das gar nicht. Aber das sind ja alles so Angebote, die man immer wieder bekommt, ja? Man muss das Vergnügen lieben. Gott spielt keine Rolle, aber das Vergnügen haben wir. Mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Sie sagen nach außen noch, sie seien Christen. Natürlich sind sie Christen, sind doch keine Mohammedaner oder keine Buddhisten. Weiß ja heute viele auch, die dahin konvertieren. Aber sonst, nee, christliche Beerdigung wollen sie noch haben. Keine Frage, sind nur noch Christen. Wenn man ihnen sagt, bist du gar kein Christ, natürlich bin ich Christ, bin doch getauft. Das ist die Form nach außen gewahrt, aber deren Kraft verleugnen. In der Offenbarung steht einmal, Offenbarung 3, Offenbarung 3, Vers 1, zweiter Teil. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst, und du bist tot. 19 Punkte. Alle in unserer Zeit erfüllt. Deswegen können wir schon sagen, dass wir in den letzten Tagen leben. Wir wollen auf der Hut sein als Warnung, dass wir uns nicht davon beeinflussen lassen, dass wir anders sind, dass wir das Gegenteil zeigen und dass wir darin auch dem Vorbild des Herrn Jesus Christus nacheifern. Der hat zum Beispiel noch am Kreuz an seine Mutter gedacht. Er war doch der älteste Junge, der normalerweise für die Versorgung der alten Mutter dann zuständig gewesen wäre. Da gab es ja keine Witwenrente. Und jetzt stirbt er. Und dann sagt er noch zu seiner Mutter, das ist jetzt dein Junge, der für dich sorgt, der Johannes. Selbst da hat er an seine Mutter noch gedacht, merkt ihr, ganz anders. Das war keine Selbstsucht. Und Paulus sagt dann, von diesen wende dich weg. Aus diesen, das sind wieder diese Menschen, die das lehren, sind solche, die in die... Oh, jetzt habe ich eins vergessen hier. Die Frage könnt ihr jetzt einfach nur mal überlegen. Jetzt Vers 6. Aus diesen sind solche, die in die Häuser schleichen und Weiblein, so ein merkwürdiger Ausdruck, gefangen nehmen. Da gibt es also aus diesen Menschen so Verführer, die in die Häuser kommen und schwache Seelen verführen. Eine Gefahr für unbefestigte Seelen. Und wieder merken wir, wie wichtig es ist, dass wir Fundament unter den Füßen haben. Dass wir die Bibel kennen. Dass nicht dann irgendwelche Verführer ankommen und uns etwas weismachen wollen, was nicht in der Bibel steht. Wir brauchen dieses Fundament. Und trotzdem gibt es diese Verführer, die unbefestigte Seelen einfach beiseite nehmen wollen. Und sie heißt, sie schleichen in die Häuser. Schleichen, das verbinden wir doch in der Regel mit Schlange. Wer steckt dahinter? Der Teufel. Das will das vielleicht auch hier andeuten schon, dass er dahinter steht. Ich hatte jetzt hier nochmal den zweiten Brief des Johannes genannt. Jetzt nichts gegen euch Frauen, ja? Ich bin kein Frauenfreund. Ich habe selbst eine, glücklich verheiratet und habe auch zwei Mädels. Stehen es auch gut. Aber Frauen sind emotionaler veranlagt, in der Regel als Männer. Und die gehen solchen Verführern in der Regel leichter auf den Leim. Das ist so. Deswegen schreibt der Johannes übrigens den zweiten Brief, wenn es um einen Irrlehrer geht, auch an eine Frau. Interessant. Nicht an einen Mann. Ihr seid gefährdeter. Es gibt natürlich bei den Männern auch manche, die sind auch unbefestigt. Die fallen auch hier drunter, ja? Aber da müsst ihr noch mehr auf der Hut sein und gucken, ist das wirklich Wort Gottes, was der bringt? Ist das die Stimme des guten Hirten oder eine andere Stimme? Dann weg damit, will ich nichts mit zu tun haben. Diese hier, von denen, die in diese Häuser gehen und zu diesen unbefestigten Seelen, die versuchen immer zu lernen, die hungern nach neuen Lehren, allem Neuen laufen die sofort nach, aber die Wahrheit selbst werden die nie kennenlernen, weil sie nicht zum Kreuz gehen, weil sie den Jesus Christus nicht aufnehmen. Und dann werden hier wieder zwei Menschen vorgestellt, Jannes und Jambres, die haben Mose widerstanden, so wie diese Verführer hier. Die haben, wenn man das im zweiten Buch Mose liest, als Zauberer zu Anfang das getan, was Mose und Aaron auch getan haben. Die haben also imitiert. Aber was konnten sie nicht? Neues Leben geben. Das konnten sie nicht. Und genauso ist das hier mit ihren Lehren. Bringen sie auch niemandem dazu, dass jemand neues Leben bekommt, gerettet wird für die Ewigkeit. Ihr Treiben wird offenbar, viele Gläubige sehen das heute schon, und spätestens, wenn der Jesus hier auf diese Erde wiederkommt, dann wird es gesehen, dass das alles ihr Lehrer waren, die so etwas gebracht haben. Im nächsten Abschnitt kommt jetzt zum ersten Mal dieses persönliche Du aber vor uns. Wir haben also jetzt gesehen von diesen verderblichen Lehrern, von den Irrlehren, die gebracht werden, von der ganzen Atmosphäre, in der wir leben, die schlecht ist. Und jetzt bekommt der Timotheus einen Appell. Du aber, Timotheus. Und hier können wir mal unseren Namen einsetzen. Du aber, Thomas, sollst anders sein. Mach du es nicht so. Und Paulus stellt sich selbst jetzt als Vorbild dar. Nicht um sich zu erheben, sondern um zu zeigen, es geht. Man kann anders sein. Timotheus, du hast doch genau erkannt meine Lehre. Seht ihr, es gibt Christen, die sagen, die Praxis ist absolut wichtig und ist sie auch. Aber eine gute Praxis kommt nur aus einer guten Lehre. Wenn die Lehre schlecht ist, folgt automatisch eine schlechte Praxis. Geht nicht anders, eine schlechte Praxis. Geht nicht anders. Ich brauche wieder ein Fundament und das ist die Lehre des Neuen Testamentes. Ich brauche es. Ich muss es verstanden haben. Und dann ist meine Praxis auch, oder kann meine Praxis auch gut sein. Wenn ich nicht verstanden habe, dass die Bibel spricht davon, dass nur in der Ehe sexueller Kontakt möglich ist, dass nur da Geschlechtsverkehr betrieben werden soll, ist die Lehre der Bibel. Ja, und wenn ich das nicht verstanden habe, dann ist meine Praxis auch falsch. Logisch. So kann man ganz viele Beispiele mal bringen, aber ich muss dabei belassen. Paulus sagt zu dem Timotheus, du hast es doch erkannt. Du hast doch meine Lehre gesehen, aber nicht nur meine Lehre. Du hast auch mein Verhalten gesehen, mein Betragen. Seht ihr, Paulus' Worte und seine Handlungen stimmten überein. Der Timotheus ist doch mit Paulus gezogen auf eine Missionsreise, ja? Der hat ihn doch gesehen, wie der gehandelt hat. Der Paulus hat nicht nur davon gepredigt, der hat das selbst praktiziert. Wir reden manchmal und tun ganz anders. Ich könnte nicht sagen zu einem anderen, hier, du hast das doch genau gesehen, das wäre nicht so gut, wäre nicht positives Beispiel. Paulus konnte es sagen, du hast das gesehen. Nicht nur, was ich rede, sondern auch, wie ich mich verhalten habe. Paulus sagt, du hast meinen Vorsatz gesehen. Timotheus, du weißt doch, warum ich das gemacht habe. Es ging mir doch darum, dass Christus geehrt wird. Es ging mir doch darum, den Willen Gottes zu tun. Timotheus, das hast du doch alles genau gesehen. Du hast meinen Glauben gesehen, mein Vertrauen auf Gott, selbst in schwierigsten Umständen. Du hast meine Langmut gesehen mit Menschen, die mir böse waren. Ich bin nicht über sie hergefallen. Du hast meine Liebe gesehen, welches Motiv ich hatte, das konnte man sehen. Du hast mein Ausharren gesehen, auch in diesen Nöten und Schwierigkeiten. Timotheus, in dieser Zeit lebst du jetzt. Mach es doch auch so. Das ist das Beispiel jetzt. Mach es auch so. Du hast meine Verfolgung, meine Leiden gesehen. Der Paulus, der hat sehr gelitten. Wenn man einmal 2. Korinther 11 aufschlägt, das können wir uns zu Hause vielleicht mal durchlesen. Da beschreibt Paulus ab Vers 23, was er alles so erlitten hat. Der wurde gesteinigt. Der wurde aus der Stadt rausgeschleift, weil sie dachten, der wäre tot. Und dann steht der Mann auf und geht in die nächste Stadt und predigt das Evangelium. Der pflegt nicht seine Wunden und macht erstmal ein halbes Jahr Urlaub, Genesungsurlaub. Der geht weiter in die nächste Stadt und macht sofort das Gleiche weiter. Meine Verfolgung, meine Leiden. Und dann kommt der Satz, der das alles krönt in Vers 11, letzter Satz. Und aus allen hat der Herr mich gerettet. Seht ihr, es geht dem Paulus nicht um sich. Deswegen sagte ich ganz am Anfang. Er sagt, der Herr hat das alles getan. Nicht ich, das hat der Herr getan. Wieder geht sein Blick auf den Herrn Jesus. Wir hatten das eben schon mal. Was ist Priorität? Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Es geht um ihn. Der Paulus wollte, dass sein Herr geehrt wurde. Er wollte ihn, wie man so sagt, verherrlichen. Diesen Herrn, der sein Leben für ihn gelassen hat. Jetzt kommt ein schwieriger Satz. Alle aber auch, die gottselig leben wollen, in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Stimmt das? Werden wir verfolgt? Ich will doch gottselig leben, oder? Gottselig meint fromm sein. Das gleiche Wort. Alle aber, die fromm sein wollen, die also ein nach Gott ausgerichtetes Leben führen wollen, werden verfolgt werden. Mir hat eine Bibelstelle da sehr geholfen, die möchte ich euch gerne sagen, aus dem Brief an die Galater. Galater 4, Vers 29. Ich lese, aber so wie damals der nach dem Fleisch geborene, das war der Ismael, den nach dem Geist geborenen Isaak verfolgte, so auch jetzt. Hier wird also von Verfolgung gesprochen. Und wenn man dann die Parallelstelle, auf die diese Begebenheit Bezug nimmt, liest in 1. Mose 21, Vers 9, dann sagt die Bibel, und Sarah sah den Sohn Hagars, der Ägypterin, den sie Abraham geboren hatte, spotten oder lachen. Die Bibel sagt also, auslachen, verspotten, ist Verfolgung. Und jetzt können wir doch aufatmen, ja. Ich glaube, jeder von uns wurde doch schon mal ausgelacht, weil wir dem Herrn Jesus nachfolgen wollen. Das ist also eine ganz Normalität, sagt die Bibel hier. Jeder, der dem man Jesus nachfolgt, der wird verfolgt werden. Wenn wir also als Christen niemals Widerstand erleben, hier wenn du in der Kantine bist und betest vor dem Essen und alles ist ganz normal, dann merkst du doch, da ist hier einer da, der ein bisschen spottet. Ja, dann ist das schon diese Verfolgung, die wir erleiden. So sieht es die Bibel. Und wenn du gar nichts erleidest, dann passt du dich der Welt an. Da geht nicht anders. Also wer jedem Spott, jedem Hohn aus dem Weg gehen will, der muss so leben wie die Welt. Der wird nicht verspottet. Aber die Bibel sagt, alle, die gottselig leben wollen, die werden verfolgt werden. Böse Menschen aber und Betrüger werden zu Schlimmerem fortschreiten. Ich habe gelesen, dieses Wort Betrüger meint sogar okkulte Dinge machen. Und wenn wir daran denken, gerade in unserer christlichen Welt schreitet das Okkulte immer weiter. Ihr lebt hier oben ja in einer vielleicht mehr okkulten Gegend als wir da unten so, wenn man mal durch die Gegend hier fährt mit den Steinhaufen und sowas, alles was hier noch so ist, das ist ja schon erschreckend, oder? Aber die Bibel sagt, das wird immer schlimmer werden. Sie werden verführen und selbst dann noch verführt werden. Eine schlimme Sicht, die Paulus hier hat. Es wird also nicht besser. Brauchen wir gar nicht zu rechnen. Wir müssen nicht damit rechnen, dass irgendwann noch alles hier auf dieser Erde besser wird für uns Christen. Es wird immer, immer schlimmer. Das ist die Aussage der Bibel. Alle anderen, die da reden, es wird alles toll und gleich Umweltkatastrophe, nichts mehr und was weiß ich, Unsinn. Es wird immer schlimmer. Auch in dieser Sache. Und dann kommt wieder das zweite Du aber. Wieder eine Aufforderung jetzt. Timotheus, du aber doch nicht. Bleib doch in dem, was du gelernt hast. Ich lese nochmal. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Christen sollen in dem bleiben, was sie gelernt haben. Natürlich muss das, was man gelernt hat, richtig sein. Ja? Sonst ist es besser, man wendet sich davon ab. Aber der Timotheus hatte ja von Paulus gelernt. Und das war natürlich gut und richtig. Und darin sollte er jetzt bleiben. Die erste Frage ist natürlich, wieder wie bei dem Festhalten, ich kann nur bleiben, wenn ich etwas habe. Wenn ich also das Richtige schon mal gelernt habe. Und wieder merken wir, wir brauchen das Wort Gottes. Ich komme gleich nochmal auf das Wort Gottes noch mehr zu sprechen. Bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist. Haben wir noch eine völlige Überzeugtheit von der Bibel? Das ist die Frage, die wir uns mal stellen wollen. Bin ich wirklich überzeugt, dass die Bibel Gottes Wort ist? Bin ich überzeugt von den Dingen, die in der Bibel drinstehen? Wisst ihr, wenn ich eine Überzeugung habe, dann haut mich das vielleicht vom Hocker. Dann stehe ich doch fest. Dann habe ich Sicherheit durch das Wort Gottes. 1. Johannes 5, Vers 12 möchte ich nochmal so als Beispiel zitieren. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer hat, der hat. Keine Frage. Das gibt Sicherheit durch das Wort Gottes. Da du weißt, von wem du gelernt hast. Nun, der Timotheus hat von Paulus gelernt, vielleicht auch von anderen noch. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen. Der Timotheus kannte also von Kind auf, das heißt das Alte Testament, die Heiligen Schriften hier, das Alte Testament, das Neue Testament war ja damals noch gar nicht fertig. Die Briefe gab es ja noch gar nicht alle, die Paulus da geschrieben hatte. Auch die Offenbarung noch nicht und Johannesbriefe, das Johannesevangelium kam ja später. Die anderen Briefe des Paulus vielleicht schon, sind schon alle geschrieben worden. Aber mit diesen Heiligen Schriften, die er als Kind kannte, das war nur das Alte Testament. Ich habe mich gefragt, kennst du dich auch im Alten Testament aus? Neues Testament liest man natürlich. Das ist ja auch die Lehre des Neuen Testamentes, ist wichtig, um das Alte Testament verstehen zu können. Aber gar keine Kenntnis vom Alten Testament ist auch nichts, ja? Ist auch Bibel, das Wort Gottes. Und der Timotheus kannte sie von Kind auf. Das ist so eine Ansprache auch an Eltern, ja? Dass die den Kindern, oder wir Eltern den Kindern, das Wort Gottes von früher heranbringen. Der Timotheus kannte das von Kind auf, das Alte Testament. Die Eltern haben sich Mühe gegeben, wenigstens die Mutter und die Großmutter, vom Vater wissen wir nicht viel, ich möchte es auch mal übertragen auf Eltern insgesamt, dass er das Alte Testament kannte und auch, dass wir das Wort Gottes kennenlernen. Dieses Wort Gottes ist imstande, weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Und dann kommt in Vers 16 ist ein ganz wichtiger Satz. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Eingehaucht, ausgehaucht. Beides gilt, ausgehaucht und eingehaucht. Gott hat ausgehaucht und in die Schreiber eingehaucht. Und sie haben genau das geschrieben, was Gott wollte. Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe. Deswegen habe ich eben von der Verbalinspiration, buchstäbliche Inspiration gesprochen. Nicht nur Gedanken weitergegeben. So genau wie wir das heute in der Bibel haben, natürlich im Grundtext. Wir haben jetzt nicht den Urtext, ja, wir haben Übersetzungen heute. Aber wie das damals eingegeben wurde, so hat es Gott gegeben. Sind wir noch davon überzeugt? Heute sagt man, die Bibel enthält Gottes Wort. Ein ganz schrecklicher Satz. Wenn die Bibel nur Gottes Wort enthält, dann schmeißt sie in die Mülltonne. Der eine sagt, das kann ich daraus nehmen. Der andere sagt, das ist Gottes Wort. Ja, dann habe ich gar nichts. Dann schmeiße ich es weg. Nein, die Bibel ist Gottes Wort, nicht enthält Gottes Wort. Das ist ganz wichtig. Sonst habe ich nichts, wirklich nichts, auf das ich mich stützen kann. Und die Bibel ist nützlich. Die bringt uns etwas. Hier werden jetzt vier Dinge genannt. Zur Lehre, Überführung, zur Rechtweisung, Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Über den Mensch Gottes haben wir ganz am Anfang schon mal nachgedacht. Leute, die also in dunklen Zeiten für Gottes Ehre einstehen. Die zeigen, wer Gott ist. Die Charaktereigenschaften des Herrn Jesus zeigen. Das kann man, wenn man die Bibel kennt. Wenn sie zu Hause in meinem Herz ist und wenn ich in der Bibel zu Hause bin. Da bin ich zu jedem guten Werk völlig geschickt. Ein Satz noch zu guten Werken. Wir wissen, dass wir nicht aus guten Werken gerecht vor Gott werden können. Ja? Gerechtfertigt geht nicht durch gute Werke. Ich kann mir den Himmel nicht verdienen. Aus freier Gnade bin ich gerettet, sagt Epheser 2,5. Aber jetzt bin ich gerettet. Und dann soll ich gute Werke tun. Natürlich. Also noch einmal, nicht um gerettet zu werden, tue ich gute Werke, sondern weil ich gerettet bin, übe ich gute Werke aus. Zu jedem guten Werk völlig geschickt. Jetzt gibt es zwei Arten von guten Werken. Ein gutes Werk ist zum Beispiel das von der Maria. Die hat die Füße des Herrn Jesus gesalbt und dann heißt es, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Das war gar keine Auswirkung auf andere Personen. Da hatten die Jünger nichts von, da hatten die Armen nichts von, die hatten sogar einen Nachteil davon. Das Geld war weg. Aber der Jesus hatte etwas davon. Und deswegen war es ein gutes Werk zur Ehre des Herrn Jesus. Dann gibt es ein zweites Beispiel, die Tabitha oder Dorcas in Apostelgeschichte 9. Die hat genäht. Da starb sie, da kamen die Witwen an und die haben sie beweint. Das war ein gutes Werk, die hat genäht für andere. Übrigens steht da nicht mal in der Bibel, dass es nur gläubige Witwen waren. Das interpretieren wir da rein. Steht da gar nicht. Vielleicht waren es sogar ungläubige Witwen, die sie versorgt hat mit ihren Kleidern, die sie genäht hat. Das waren gute Werke. Also gute Werke in ihren Auswirkungen für andere gut. Beides sollen wir tun. So, jetzt haben wir schon 8. Ich muss mich beeilen. Halt. Kapitel 4 sind wir schon angelangt. Das mache ich jetzt mal schneller. Kapitel 4. Der Timotheus bekommt jetzt eine ernstliche Aufforderung des Paulus. Er sagt, ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus, der richten wird Lebende und Tote bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Timotheus, denk immer an die Zukunft. Lebe im Blick auf die Zukunft und vor den Augen Gottes und des Herrn Jesus Christus. Vor Gott und Christus Jesus. Wisst ihr, von dem Elia in 1. Könige 17, da heißt es einmal, er stand vor Gott. Der lebte im Bewusstsein, ich stehe vor Gott. Timotheus bekommt gesagt, denk daran, das bekommen wir alle gesagt heute Abend, denk daran, dein Leben lebst du vor Gott. Er sieht alles. Christus Jesus sieht alles. Und er ist derjenige, der richten wird, Lebende und Tote. Er denkt an die Erscheinung an das Reich. Ich möchte jetzt nicht weiter ausführen, ich möchte echt jetzt ein bisschen schneller machen, sonst denkt ihr nachher viel zu lange. Aber wir merken den Ernst, den Paulus dem Timotheus hier mitgibt. Ich bezeuge ernstlich. Es ist mir wichtig. Absolut wichtig. Und dann kommt, predige das Wort. Nun, die Betonung hier liegt auf das Wort. Natürlich, nachher kommen wir nochmal auf das Predigen. Aber zunächst, predige das Wort. Ihr merkt, es geht wieder um das Wort. Das ist der Textzusammenhang ja auch. Wir sollen also keine Geschichten erzählen. Man kann natürlich mit Beispielen das Wort mal deutlich machen. Das ist eine gute Sache, hat der Jesus auch gemacht. Der hat zum Beispiel die Geschichte mit dem Sämann da erzählt. Hat jeder in Israel verstanden dann, ja, mit dem vierfachen Ackerfeld. Das war deutlich gemacht. Aber wir sollen das Wort predigen. Das ist unsere Aufgabe. Predigen heißt natürlich öffentlich sagen. Ich möchte es aber mal auch für alle von uns jetzt sagen. Wir alle haben die Aufgabe, dieses Wort weiterzusagen. Das geht auch im Privatgespräch. Da geht es immer um das Wort. Wenn ich aber das Wort weitersagen will, ja, ich muss es erst mal kennen. Nicht wahr? Ich muss vielleicht mal Bibelstellen auswendig gelernt haben. Ich muss zum Beispiel wissen, was Johannes 3, Vers 16 heißt. Das sind so Bibelstellen, die muss man wissen, ja? Da gibt es manche Bibelstellen, die muss man einfach wissen. Wie will ich denn mit einem Menschen reden und kenne das Wort Gottes gar nicht? Natürlich kann mir der Herr auch dann irgendwelche Bibelstellen mal gedanklich geben, aber wenn ich die vorher nicht versucht habe, mal auswendig zu lernen, noch einmal, den Sein gibt es nicht, der Herr im Schlaf in diesem Sinn. Ich muss es wirklich mich hingesetzt haben, muss gelernt haben. Und das, ich möchte euch Jungen einfach mal auffordern, lernt Bibelverse auswendig. Das ist absolut wichtig. Bibelkurs im Mann sagt,
da ist immer einer dabei. Ein Bibelkurs, ein Vers zum auswendig lernen.
Jawohl, gute Sache. Bibelworte muss man wissen. Man kann das Wort nur dann weitergeben, wenn man es selbst gelernt hat. Wenn man es in sich hat. Halte darauf zu gelegener, ungelegener Zeit. Egal, ob es dir jetzt passende Zeit oder nicht ist, Timotheus. Du musst darauf bestehen. Musst nicht gucken, ist das heute für mich mal passend? Wenn ich gerade die Gelegenheit habe, nein, dann ist es egal, ob das für dich jetzt passend ist oder nicht. Es ist immer gelegene Zeit. Wie sagt 2. Korinther 6, heute ist die wohlangenehme Zeit. Heute gilt immer. Für unsere Tage ist es die wohlangenehme Zeit. Und dann sollte er das auch tun in einer rechten Art. Ermahne mit aller Langmut und Lehre. Es kommt auch immer darauf an, wie man es weitergibt, nicht wahr? Ich kann mit der Bibel einen tothauen. Man sagt ja schon mal, so Bibelstellen um die Ohren hauen, dass der andere umliegt. Ja, damit erreiche ich aber nichts. Den muss ich mir nachher hinschätzen, muss mir da aufhelfen, ja? Wenn ich ihn erst halb kaputt gehauen habe. Also das bringt nichts. Ich will ihn ja gewinnen. Positiv. Also in der richtigen Art und Weise auch das Wort weitergeben. Vers 3 spricht dann von einer Zeit, wo man die gesunde Lehre nicht ertragen kann. Gesund, die Lehre an sich ist gesund, sie macht aber auch gesund. Beides ist hier zu besehen. Sie häufen sich Lehre auf nach ihren eigenen Begierden, um das zu hören, was in ihren Ohren kitzelt. Man möchte also heute nur noch das hören, was angenehm ist. Da fällt mir sofort eine große Gemeinde ein, nicht hier in Deutschland, sondern in den USA. Die predigen nur noch das, was die Zuhörer wollen. Hier ist genau diese Bibelstelle. Man könnte dahinter schreiben, Willow Creek. Interessant, oder? Man könnte es genau dahinter schreiben. Genau so ist das. Die wollen nur noch das bringen, damit der Raum riesig voll wird und eine große Menge da ist, aber keine Botschaft mehr weitergeben. Nur das, was den Leuten noch in den Ohren kitzelt. Aber das hat der Jesus doch auch nicht gemacht. Er hat doch die Wahrheit verkündet. Er hat den Leuten gesagt, sie sind verloren. Das Wort Sünde und Schuld und Vergebung, das hört man da nicht mehr. Gericht, ach du Hölle, das gibt's doch gar nicht mehr, abgeschafft das Wort. Das ist genau unsere Zeit. Da werden auch nur noch Prediger eingeladen, die nicht mehr von der Hölle reden. Natürlich, man will es ja nicht mehr hören. Das ist unsere Zeit, merken wir das? Und Paulus sagt in Timotheus, du aber doch nicht. Timotheus, du doch nicht. Ich habe von Rudi Joas, ist Evangelist bei Werner Heugelbach, im Verlag Werner Heugelbach, eine Predigt gehört. Und da sagt er, mir ist egal, wenn die Leute mich als Höllenprediger verschreien. Der spricht nur von der Hölle. Der hält sich daran, nicht was in den Ohren kitzelt, was gut ist für die Leute. Man muss doch das Gericht erwähnen. Nur mal so ein Beispiel. Sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln, zu den Mythen hinwenden. Auch das ist unsere Zeit. Dann wird erzählt von vielen Nahtoderlebnissen. Da hört jeder drauf. Dann wird das Buch Die Hütte 36 Millionen Exemplare verkauft. 36 Millionen! Eine total falsche Botschaft wird weitergegeben. Und dieser Autor schreibt ein neues Buch, das wieder Bestseller wird. Und die Leute strömen dahin, weil Mythen weitergegeben werden. Das Wort Gottes will man nicht haben. Dann wird das Buch von Sakrileg, Da Vinci Code, das wird verbreitet ohne Ende. Na, nicht ohne Ende, aber sehr viele. Das wollen die Leute heute hören. Das sind Mythen. Das ist eigentlich unfassbar, wie genau, na nicht unfassbar, ist ja Gottes Wort, aber das ist was, wenn man das mal richtig überlegt, wie genau schon damals vor 2000 Jahren Gott das vorhergesagt hat über unsere Zeit heute. Ich finde das sowas von erstaunlich. Immer wieder neu überwältigt das mich, wie genau die Bibel ist. Und jetzt kommt das dritte Du aber jetzt hier in diesem Brief. Du aber, Timotheus, sei nüchtern in allem, leide Trübsal, tu das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Timotheus, lass dich davon nicht beeinflussen. Auch wenn die Leute das hören wollen. Timotheus, du hast einen Auftrag bekommen, den sollst du ausführen. Seht ihr, und da möchte ich noch ein bisschen noch stehen bleiben. Wir alle haben einen Auftrag von dem Herrn Jesus bekommen. Es hat nicht jeder den Auftrag bekommen, das Evangelium öffentlich zu verkündigen. Natürlich nicht. Aber jeder hat von uns die Aufgabe bekommen, die Botschaft weiterzugeben. Im privaten Gespräch oder durch Traktate. Da gibt es ja Möglichkeiten. Jeder von uns hat diesen Auftrag. Keiner ist ausgenommen. Keiner. Kommen wir dem Auftrag nach? Das ist das Erste. Zweitens gibt es aber auch noch spezielle Aufgaben, die der ein oder andere hat. Eben war es eine allgemeine Aufgabe für jeden von uns. Dann gibt es aber auch noch spezielle Aufgaben. Der eine hat vielleicht die Aufgabe, sich um Kinder, so Kinderstunden zu machen. Der andere vielleicht im Chor zu singen. Da gibt es ja ganz viele Beispiele. Jeder hat eine Aufgabe bekommen. Der eine vielleicht eine Aufgabe, in der Nachbarschaft ein bisschen sich um Leute zu kümmern. Viele Aufgaben. Und dann sagt Paulus hier dem Timotheus, vollführe deinen Dienst. Timotheus, es geht also gar nicht darum zu gucken, was hat der andere für eine Aufgabe. Das wissen wir ja in der Regel, ja. Das ist ein Faulenzer, der müsste mal was machen. Der könnte ja auch mal was machen. Es geht aber gar nicht darum, es geht darum, was ich mache. Ob ich meiner Aufgabe nachkomme. Vollführe deinen Dienst. In dem nächsten Abschnitt schaut Paulus jetzt zurück und nach vorne. Paulus sagt zunächst in Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Das ist so wie eine Rückschau über sein Leben. Und Paulus sagt, so lange Jahre mit dem Herrn Jesus gegangen. Ich habe gekämpft. Es war ein guter Kampf. Das ist wie so am Ende ausgerufen, wie ein Siegesschrei. Ich habe es geschafft. Nicht ich. Die Gnade Gottes, sagt er einmal, die in mir war. Er hat den guten Kampf gekämpft. Wenn er so Rückschau hält, wir wollen mal alle so Rückschau halten in unser Leben. Wenn unser Leben jetzt heute Abend zu Ende wäre, wir schauen mal so zurück. Können wir das aussagen? Hab den guten Kampf gekämpft? Hab den Lauf vollendet? Bis zum letzten gelaufen? Hab Glauben bewahrt? Paulus konnte das. Am Ende seines Lebens. Ich bin mir erstaunt, wenn er so zurückdenkt über sein Leben und stellt das fest. Und er sagt, aber für die Zukunft werde ich schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens ist gekommen. Ein Trankopfer war im Alten Testament eine Beigabe zu einem Hauptopfer. Das Hauptopfer war quasi sein Leben. Das hat er Gott gewidmet. Und als Zugabe kommt jetzt noch der Märtyrertod. Die Zeit meines Abscheidens ist nahe. Er wusste es. Aber, sagt er in Vers 8, mir liegt die Krone der Gerechtigkeit bereit. Er denkt daran, dass der Herr ihn einmal belohnen wird. Seht ihr, wir tun nichts des Lohnes wegen. Aber wir haben einen guten Gott, einen guten Herrn, der sogar noch das, was wir für ihn tun dürfen, belohnen möchte. Denn der Lohn schlägt wieder aus zu seiner Ehre. Das sagt er auch in einer anderen Stelle. Ja? Wir werden die Kronen ihm zu Füßen niederwerfen, sagt die Offenbarung. Das schlägt aus zu seiner Ehre. Paulus denkt daran, ich werde den Lohn bekommen. Und er spricht dann von einer Krone, die der Herr allen geben wird, die seine Erscheinung lieben. Mit seiner Erscheinung ist gemeint, dass der Jesus hier auf dieser Erde herrschen wird als Herr der Herren und König der Könige. Seht ihr, unsere Gedanken, wenn es an die Zukunft geht, dann ist es oft so, dass wir denken, der Jesus, der kommt dann und dann sind wir bei ihm im Himmel. Das ist eine gute Sicht. Aber wir dürfen auch vielleicht mal daran denken, wie der Jesus darauf wartet, hier auf diese Erde zu kommen und hier zu herrschen. Wir haben eben schon über das tausendjährige Reich mal kurz nachgedacht. Dann wird er zeigen hier, was es wirklich heißt, ich bin der Herrscher. Dann wartet hier kein Kreuz mehr auf ihn. Dann muss sich jeder vor ihm beugen. Freuen wir uns darauf, dass der Jesus auch diese Ehre dann hier auf dieser Erde bekommt. Das ist seine Erscheinung, lieben. Dass wir mal nicht an uns denken, sondern an ihn, der einst hier der verachtete Jesus von Nazareth war. Für den er nur das Kreuz übrig hatte, mehr nicht. Und dann kommt er auf diese Erde, das sagt ja Sacharja 14 sogar den Ort noch voraus, auf den Ölberg. Und dann wird er hier seinen Thron haben und jeder wird sich vor ihm niederwerfen, der hier auf dieser Erde noch lebt. Das ist diese Erscheinung des Herrn lieben. Anschließend in Vers 9 bis 15 spricht er über weitere persönliche Umstände. Er nennt hier einen, der ihn verlassen hat, besonders den Demas. Wir hatten ganz am Anfang mal gesehen, alle, die in Asien sind, haben sich von ihm abgewandt. Und der Demas, wir können das ja mal finden, Kolosserbrief und Philemonbrief, das war ein Mitarbeiter des Paulus. Der hat sich jetzt auch, wir könnten sagen, in die Welt gewandt. Er hat den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen. Er hat vielleicht auf einmal gedacht, ich will Karriere jetzt in dieser Welt machen. Ich möchte meinen Beruf jetzt richtig gut machen. Ja? Will Karriere machen, will Geld verdienen. Das ist so der jetzige Zeitlauf, das, was die Welt kennzeichnet. Dem Demas ging es jetzt nicht mehr um himmlische Dinge, um den Herrn Jesus, dem ging es um die Dinge, die diese Menschen jetzt hier bewegen. Er ist nicht ungläubig geworden. Das sagt die Stelle gar nicht abgefallen, das alles nicht dahinter zu sehen. Da möchte ich noch über einen zweiten jetzt mal ganz kurz noch sprechen. Das ist, der Lukas, der Arzt, ist allein bei mir. Und wenn man diese Stelle, Lukas ist allein bei mir, mal liest, dann ist das eine schöne Seite. Stellt euch nochmal vor, der Paulus im Gefängnis. Und wir können uns sicherlich vorstellen, dass es da nicht angenehm war. Vielleicht Schmerzen gehabt hat. Und jetzt hat er einen bei sich. Und dieser eine, der war noch Arzt. Ich finde das großartig, wie Gott dafür sorgt. Sogar noch im Gefängnis hat er jetzt einen bei sich, der Arzt ist. Der ist bei ihm. Der ihm da auch Unterstützung geben kann. Das ist unser Gott. Ein großartiger Gott, oder? Hätte doch ein anderer auch dahin schicken können. Nein, es war Lukas, der Arzt, der da war. Und dann wird ein Markus genannt. Markus ist nützlich. Der Markus, der hat sich auf einer Missionsreise von Paulus getrennt, wollte nicht mehr weiter mit ihm gehen. Warum wird jetzt nicht konkret in der Bibel gesagt? Man nimmt an, dass ihm das alles so schwer war, was der Paulus da gemacht hat. Ist mal so eine Annahme. Wenn es denn so ist, da war ja unnütz geworden, ja? Und jetzt auf einmal hier, nach Jahren, dann heißt es von ihm, nimm Markus mit, er ist mir nützlich zum Dienst. Da wurde aus einem Unnützen ein Nützlicher. Tolle Sache, oder? Unser Gott ist auch ein Gott der zweiten Chance. Auch unser Gott. Dann spricht er von einem Mantel, den er in Troas bei Karpus zurückließ. Er spricht ja auch von dem Winder dann in Vers 21. Aus dieser Stelle kann man sicher auch ersehen, dass Paulus sicher nur einen Mantel hatte. Paulus hatte sicher nur einen Mantel. Den wollte er gerne jetzt nachgebracht haben, weil er kalt hatte, weil der Winter kam, er nicht frieren wollte. Paulus hatte also ganz normale menschliche Empfindungen auch, ja. Der war nicht abgehärtet. Er hat auch Kälte gespürt. Jetzt wollte der einen Mantel, den er da zurückgelassen hat, doch mitgebracht bekommen. Ich habe mich so gefragt, ich könnte sagen, nicht nur den Mantel, ja, wir haben vielleicht ein bisschen mehr zu Hause im Kleiderschrank zu hängen. Ist auch so mal eine Überlegung wert. Ein Prediger, der hat im Abendsvortrag mal gesagt, über Lukas 10 gesprochen, wo die 70 ausgesandt wurden, die hatten immer nur ein Teil mitgenommen. Und hat dann gefragt, wenn er 3 Tage weg ist oder wenn wir 3 Tage auf einer Konferenz zum Beispiel in Hückeswagen sind, wie viele Anzüge wir dabei haben. Hat mir schwer zu denken gegeben. Natürlich habe ich morgen auch ein anderes Hemd jetzt mal an, ja. Ich werde das nicht stinken wollen, aber ja, die Frage ist tatsächlich, muss ich da Modenschau machen oder so, ja? Der hatte nur einen Mantel. Mir hat das schon mal sehr zu denken gegeben. Den nächsten, Bücher und Pergamente, das waren wahrscheinlich noch nicht mal die Buchrollen. Ich glaube nicht, dass er Buchrollen aus dem Alten Testament oder Neuen Testament zurückgelassen hätte. Das glaube ich nicht. Vielleicht waren es andere Literatur, die ihn auch half, die seinen Geist anregte. Also Paulus hat auch sicherlich was anderes gelesen. Das ist auch so eine schöne Sache. Ich lese auch schon mal gerne was anderes. Mir hilft das immer so ein bisschen, mein Gewissen zu beruhigen, ja? Nein, nicht so. Dann ganz zum Schluss. Kommt noch etwas, was uns sehr traurig macht. Bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei. Damals in Rom konnte man so als Angeklagter immer mindestens einen dazu nehmen. Und keiner war da. Keiner war da, der zu Paulus hielt. Alle weg. In Rom gab es eine Gemeinde. Die war nicht da. Keiner von denen war da. Haben ihn alle allein gelassen. Aber Paulus resignierte nicht. Paulus sagt es auch nicht anklagend. Paulus sagt, aber der Herr stand mir bei. Seht ihr, vielleicht sind wir auch schon mal in Situationen, wo wir alleine sind, wo wir meinen, wo sind denn die anderen jetzt? Ich bin doch alleine. Dann dürfen wir erfahren, der Herr ist da. Er ändert sich nicht. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er ändert sich nicht. Er steht bei uns und lässt uns nie allein. Paulus spricht dann in Vers 19 nochmal Grüße aus. Und an ein Ehepaar habe ich noch so gedacht, Priska und Aquila. Ein Ehepaar, das viel mit Paulus erlebt hat. Ein Ehepaar, von dem Paulus sogar sagt, die ihren Hals für mein Leben hingegeben haben. Eine besondere Freude für Paulus, dieses Ehepaar zu haben. Und dann schließt dieser Brief mit einem Wunsch. Der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist. Dass er immer uns beisteht, dass er bei uns ist. Und der letzte Wunsch dieses Briefes ist dann, die Gnade sei mit euch. Und damit möchte ich dann auch hier schließen. Wir haben jetzt einen Brief gehabt, der manche negative Seiten erwähnt hat, der vor Gefahren gewarnt hat, Gefahren, in denen wir auch sind, der die Zeit beschrieben hat, in der wir heute leben. Und dann schließt dieser Brief mit dem Hinweis auf die Gnade. Die haben wir nötig, gerade in unserer Zeit. Die Gnade des Herrn Jesus Christus. So schließt übrigens sogar die Bibel in Offenbarung 22. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen, auch mit uns weiter.